Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Petrus schreibt: Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart oder ohne Erbarmen, nun aber in Gnaden seid oder Erbarmen gefunden habt. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt kaum ein größeres Wunder als ein eben geborenes Kind, ein Neugeborenes, das wir in den Händen halten können. So empfinde ich jedenfalls. So klein und winzig und alles dran. Es gibt kaum schönere Augenblicke. Nur eins ist noch größer. Das Wunder, wenn ein Mensch von Gott her neugeboren wird. Da gibt es tief im Herzen eine revolutionäre Veränderung. Etwas von Gott kommt hinein, Gottes Geist, und damit eine neue Qualität von Leben, das nicht mehr tot zu kriegen ist. Da passieren Dinge, die weit über den Verstand hinausgehen. Jesus diskutiert mal mit einem der führenden Gelehrten seiner Zeit darüber, mit Nikodemus. Und selbst dieser Mann kann es nicht fassen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt ist, nochmal geboren werden? Doch er kann es, sagt Jesus. Wenn sein altes Leben im Wasser der Taufe untergeht und stirbt, und wenn der Geist Gottes ihm neues, göttliches Leben schenkt. Das Wort Gottes bringt diese Kraft mit sich. Das ist wie ein Same. Wenn er aufgeht, dann wächst etwas ganz Neues. Und das hatten die Christen, an die Petrus schreibt, erlebt. Er bescheinigt ihnen unmittelbar vor unserem Predigtabschnitt: Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das ist eine wahrnehmbare Erfahrung. Petrus schreibt in unserem Abschnitt: Ihr wart im Finstern, jetzt seid ihr im Licht. Ihr wart allein und getrennt von Gott, jetzt seid ihr Gottes Volk. Ihr wart verworfen, jetzt seid ihr angenommen und habt erfahren, dass Gott ein Herz für euch hat und mit euch fühlt. Ihr habt Erbarmen, Barmherzigkeit gefunden. Er schreibt, ihr habt geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Das kann man auch übersetzen, ihr habt geschmeckt, dass der Herr gütig ist, mild, dass der Herr geradezu sanft, zärtlich mit euch umgeht, genauso wie ihr es braucht, und dass er euch genau das gibt, was ihr braucht. Bemerken, da geht es nicht nur um ein verkopftes Christentum, um die gedankliche Zustimmung zu irgendwelchen Lehrsätzen, die die einen abartig und die anderen großartig finden. Hier steht, ihr habt Gott und sein Wesen geschmeckt. Also schmecken ist kein intellektueller Vorgang nur in Gedanken, sondern wir schmecken mit der Zunge. Das ist eine sehr sinnliche Erfahrung. Und der Glaube führt zu Erfahrungen, zu sehr praktischen und handfesten Erfahrungen, auch zu sehr praktischen, handfesten, wahrnehmbaren Erfahrungen der Gegenwart Gottes. Und da kommt neues Leben von Gott. Alles andere ist übrigens Fälschung oder Karikatur des Christentums, nur Nachahmung. Und neues Leben äußert sich, das macht sich bemerkbar, ist doch klar. Wie bei dem eben geborenen Säugling. Ein Säugling will saugen, er will an die Mutterbrust. Nun schreibt Petrus wörtlich, wie die eben geborenen Säuglinge, seid begierig oder verlangt nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr dadurch zunehmt, damit ihr dadurch wächst zum Heil, ins Heil hinein. Klar, ein Säugling muss trinken, damit er zunimmt und wächst. Und wenn er nicht genug kriegt, dann schreit er. Er braucht das. Und so der neugeborene Christ. Wonach schreit er? Was braucht er? Was will er unbedingt? Oder wonach sollte er schreien? Was sollte er unbedingt brauchen, wenn er gesund ist und wachsen will, am Leben bleiben will? Nach der vernünftigen, lauteren Milch steht hier in der Lutherbibel. Vernünftig, da steht griechisch logikos, also logisch. Vernünftig oder auch geistig, geistlich. Und logos, das ist das Wort des lebendigen Gottes, das eben neues Leben geschenkt hat und schenkt. Also es geht darum, dass wir uns von Gottes Wort ernähren. Von dem lauteren, unverfälschten, reinen, nicht verunreinigten Wort Gottes, betont Petrus sogar noch. Und das haben wir heute nur in der Bibel. Wir haben auch viele fromme Bücher, ich weiß. Und das ist ein großer Segen und zugleich ein Fluch. Ein Segen, weil es darin viel Gutes und Hilfreiches gibt. Und das ist ein Fluch, weil die vielen frommen Bücher inzwischen weithin das Buch der Bücher verdrängt haben, ersetzt haben. Und die vielen frommen Zeitschriften verdrängen oft genug die Schrift. Das ist eine Gefahr. Das reine, unverfälschte Wort Gottes haben wir nur in der Bibel. Und alles andere müssen wir an der Bibel prüfen. Und das können wir nur, wenn wir die Bibel kennen, wenn wir darin zu Hause sind. In den frommen Büchern und Zeitschriften steht viel Gutes, aber eben oft auch viel Falsches. Und wenn fromme Bücher Bestseller sind und von allen geliebt und gelesen werden, dann ist besondere Vorsicht geboten. Jesus und die Apostel haben nämlich nie nur Zustimmung erfahren, sondern genauso viel Ablehnung. Und Petrus schreibt davon, was für die einen der entscheidende Eckstein ist, die Krönung, das, was alles zusammenhält und bestimmt, was allem Sinn gibt, das ist für andere der Stein des Anstoßes, der heftigste Ablehnung auslöst. Und echte Christen haben etwas davon. Und echte geistliche Bücher auch, so wie die Bibel eben. Sie lösen leidenschaftliche Zustimmung, aber eben auch Ablehnung aus. Ich komme nochmal darauf zurück. Jedenfalls etwas, was nur fromm und schön ist und nicht auch Anstoß erregt, ist im besten Fall nur harmlos. Und im schlimmeren Fall ist es verführerisch. Lebendige Christen, die am Leben bleiben wollen und die wachsen wollen, müssen sich geistlich gesund ernähren aus dem Wort Gottes selber. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Und so wie ich meinen Körper ernähre, muss ich auch meinen Geist ernähren und deshalb Gottes Wort aufnehmen. Ich muss nicht immer gleich alles 100% verstehen. Ich schätze mal, der Säugling versteht auch nicht, was alles in der Muttermilch drin ist. Aber er trinkt und er nimmt auf und er wächst dadurch, übrigens nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Das baut ihn auf. Und das, was jeder Säugling weiß und was er tut, das sollte auch jeder Christ wissen und tun. Und für einen Säugling muss zunächst das Bedürfnis nach Nahrung gestillt werden, damit er am Leben bleibt und wachsen kann. Und er schreit, bis er hat, was er braucht. Er darf das auch. Er darf da ganz egoistisch sein. Aufnehmen und zunehmen ist das Erste. Auch für Christen. Und hier darf ein Christ ebenfalls ganz egoistisch sein. Ich will alles haben und ich brauche alles, was Gott mir zu geben hat. Und ich gebe nicht Ruhe, bis ich alles habe. Das Zweite ist die Zugehörigkeit klären. Bald will und muss ein Kind wissen, zu wem es gehört, wer Mama und Papa ist, was seine Familie ist. Jeder Mensch hat das ganz tiefe Grundbedürfnis, irgendwo dazuzugehören. Und zuerst ist das die Familie. Das hat etwas mit der eigenen Identität zu tun. Und dort braucht schon das Baby Sicherheit. Sonst wird es im Leben haltlos sein. Eigentlich weiß man das heute sehr gut. Wir richten uns bloß nicht immer danach, leider. Aber Petrus schreibt nun dasselbe an die Christen. Klärt eure Zugehörigkeit. Petrus spricht bildhaft vom Tempel. Wir könnten auch die Kirche nehmen. Ein Tempel besteht aus vielen Steinen und jeder Stein empfängt seine Identität und seine Bedeutung, auch seinen Sinn, dadurch, dass er zusammen mit den anderen den Tempel bildet oder die Kirche oder ihr Haus zu Hause. Das macht jeden Stein bedeutungsvoll. Das gibt ihm auch Halt und Sicherheit. Er ist dort fest eingefügt. Seht euch als lebendige Steine, schreibt Petrus, und lasst euch einbauen in das geistliche Haus. Lasst euch einbauen in das Haus, in dem Jesus wohnt und den wichtigsten Platz einnimmt, den Spitzenplatz, Eckstein oben. Auch jeder von euch muss am richtigen Platz sitzen. Petrus spricht hier von Gemeinde. Und damit meint er nicht nur eine Institution. Das kann und muss Gemeinde auch sein, aber es geht um mehr. Es geht um etwas sehr Lebendiges, wo Gottes Wille geschieht. Nicht nur Teilnahme an Veranstaltungen, sondern Teilhabe an Gottes Regierung. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Könige, die regieren, und Priester, die zwischen Mensch und Gott vermitteln. Also, ja, ihr seid erwählt, ihr gehört zu Gott, ihr habt eine großartige Bedeutung, ihr könnt und sollt zwischen Gott und der Welt vermitteln, dass Gottes Dinge zur Welt kommen und die Dinge der Welt zu Gott kommen. Und dabei werdet ihr als königliche Priester von Gottes Liebe und von Gottes Macht bestimmt und erfüllt. Da muss jeder von euch an seinem Platz sein oder diesen Platz suchen, diesen Platz endlich einnehmen. Jedenfalls den Platz, wo Gottes Wille an ihm geschieht und durch ihn geschieht. Und das geht nur in Verbund mit anderen, das geht niemals allein. So wie ein Baustein nicht irgendwo rumliegen kann und dann daran seinen Sinn erfüllen, das wird nichts. Zugehörigkeit zu Jesus und zu seiner Gemeinde, auch ganz innen von der tiefsten Berufung her, nicht nur äußerlich. Zu Jesus gehören und zu denen, die ebenfalls zu Jesus gehören. Und das wird euch von anderen unterscheiden und auch scheiden. Für die einen ist es das Höchste, das Kostbarste, die größte Ehre. Für andere ist es das Letzte, einfach nur Müll zum Wegschmeißen, entsorgen. Kostbarer Eckstein, die Krönung, aufs Höchste geschätzt oder eben Abfall oder gar Ärgernis, Grund zur Verhöhnung verworfen. Aber wer Jesus erfahren hat, wie er neues Leben schenkt, für den gibt es nichts Kostbareres, als seinen Platz auch bei Jesus einzunehmen, das heißt auch in seiner Gemeinde. Wer das noch nicht erfahren hat, dieses neue Leben, gut, der kann damit nichts anfangen, logisch. Oder ihm ist es sogar ärgerlich und widerlich. Beides hat Konsequenzen und Petrus ermutigt, ihr Christen, zieht die Konsequenzen aus dem neuen Leben, das Gott euch geschenkt hat. Die erste war, wir wissen es vielleicht noch, aufnehmen Gottes Wort und zunehmen, wachsen. Die zweite war, die Zugehörigkeit klären, den richtigen Platz einnehmen, den ich vor Gott und in der Gemeinde habe. Daran hängt eure Identität, daran hängt eure Wirksamkeit. Und damit sind wir schon beim dritten, ihr sollt etwas Gutes zustande bringen. Wenn ein Mensch eben geboren ist, dann ist das wunderbar und alle freuen sich dran, hoffentlich jedenfalls. Und dann muss er erst mal trinken und wachsen und so weiter. Er muss wissen, wo er hingehört und wer er ist, muss er lernen. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo er auch was Sinnvolles tun sollte. Nicht gleich als Säugling, aber irgendwann später. Und genauso der neugeborene Christ. Petrus schreibt hier, bringt geistliche Opfer dar, die für Gott angenehm sind, willkommen, die annehmbar sind durch Jesus Christus. Opfer, das hat was mit Mühe und Anstrengung zu tun, mit Verzicht auch. Geistliche Opfer sind vom Geist Gottes inspiriert. Also Gottes Geist legt mir Gottes Willen aufs Herz. Er gibt mir Gottes Wille ins Herz. Und geistliche Opfer kommen aus dem neuen Leben hervor, was Jesus geschenkt hat. Zu diesen geistlichen Opfern gehört in der Bibel der Lobpreis und gehören die Dankgebete. Also nicht nur zu Gott beten, wenn wir gerade mal seine Hilfe brauchen oder weil Sonntag ist, sondern zu seiner Ehre leben in Wort und Tat. Und wer Gott kennt, der kann ihn nur anbeten und ihm danken. Und wem das fremd ist, dem ist auch Gott fremd und noch nicht in Wahrheit begegnet. Und wer Gottes Güte erfahren hat, der wird auch von dem Guten weitergeben und er wird Gutes tun. Ja, er ist zu etwas gut auf dieser Welt. Andere profitieren von ihm. Er wird das, was er hat, mit anderen teilen. Er hat es ja letztlich von Gott. Und Gott meint die anderen ganz genauso. Wer mit Gott lebt und Anteil am Leben Gottes hat, der teilt mit anderen, was er hat. Und er teilt ihnen auch mit, was Gott ihm bedeutet. Das kann das ganz persönliche Zeugnis sein. Das und das habe ich mit Gott erlebt. So ist Gott mit mir umgegangen. Hier steht, er verkündigt, er ruft aus, proklamiert die Tugenden oder die Wohltaten Gottes. Also das, wozu Gott fähig ist. Das, was Gott wirkt. Das, was Gott bewirkt. Davon wird er berichten. Dazu gehört, dass Gott aus dem Dunkel in sein wunderbares Licht ruft. Das heißt, in dieses Licht, das alle noch einmal bewundern werden, wenn Gottes Sieg und Gottes Liebe endgültig und überall sichtbar werden. Aber die Christen haben das bereits in sich. Gott hat sie schon reich beschenkt. Vier Kennzeichen lebendiger Christen. Und dabei ist die Reihenfolge ganz wichtig, logisch und auch entscheidend. Es beginnt damit, dass wir von Gott her neu geboren werden. Daraus folgt aufnehmen, zunehmen, wachsen, Wort Gottes aufnehmen wie Nahrung. Das Dritte ist die Zugehörigkeit, klären, den richtigen Platz einnehmen. Und damit ist die Identität klar. Ich weiß, wer ich durch Jesus Christus bin. Ich weiß, zu wem ich im Himmel und auf der Erde gehöre. Und aus diesem neuen Sein, aus dieser neuen Identität erwächst nun neues Handeln. Und deshalb das Vierte, zu Gottes Ehre Gutes sagen und tun. So entfalten sich die Wunder, die Gott tut, auch unter uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.